Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mehr als ein Jahr nach dem Absturz der Malaysia Airlines Maschine über der Ostukraine haben die niederländischen Ermittler heute ihre Ergebnisse vorgestellt. Danach sind die 298 Menschen an Bord von Flug MH17 durch eine Bugrakete russischer Bauart ums Leben gekommen. Der Leiter der Kommission sagte, die Rakete sei in einem Gebiet unter Kontrolle der pro-russischen Rebellen abgeschossen worden. Das Flugzeug war auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur. Über dem umkämpften Osten der Ukraine stürzte sie ab.
Das ist von MH17 übrig geblieben. Monatelang waren die Wrackteile akribisch untersucht und zusammengesetzt worden. Ergebnis: tausende Metallsplitter zerstörten im Juli 2014 das Cockpit. Eine Rakete habe den Absturz verursacht. Da sind sich die niederländischen Ermittler sicher. Der Gefechtskopf war vom Typ 9M314M, wie er installiert ist bei Bug-Boden-Luft-Raketensystem. Doch von wem wurde die Rakete abgeschossen und von wo genau in der Ostukraine? Das, so heißt es bei der Präsentation des Abschlussberichtes, könne man nicht ganz genau eingrenzen. Weitere Untersuchungen seien notwendig. Später sagt der Vorsitzende des Sicherheitsrates dann im niederländischen Fernsehen: Es ist ein Gebiet, wo die Grenzen fließend waren, aber es ist ein Gebiet, wo die pro-russischen Rebellen die Kontrolle hatten. Die heutigen Ergebnisse zu MH17 nennt Russland voreingenommen. Die Ukraine dagegen spricht von einem Terrorakt mit einer Rakete, abgefeuert von Separatistengebiet. Es bleibt bei gegenseitigen Vorwürfen. Die Schuldfrage bleibt weiter ungeklärt. Ob die weiteren Untersuchungen zeigen werden, wer MH17 abgeschossen hat, ist alles andere als sicher. Darüber hinaus schicken die niederländischen Ermittler aber auch eine klare Botschaft an die ukrainischen Behörden. Diese hätten den Luftraum über der Ostukraine längst sperren müssen.
Mit dem Temperatursturz der vergangenen Tage spitzt sich die Flüchtlingskrise in Deutschland zu. Die für die Unterbringung zuständigen Behörden geraten weiter unter Druck. Denn noch immer sind Länder, Städte und Gemeinden weit davon entfernt, ausreichend winterfeste Unterkünfte bereitstellen zu können. Viele Flüchtlinge müssen in Hallen und leergeräumten Baumärkten ausharren. Zehntausende sogar in Zelten, die teils gar nicht beheizt werden können.
Uns ist kalt. Wir können nicht mehr. Etwa 80 Flüchtlinge demonstrieren in Hamburg gegen die Unterbringung in Zelten. Fast 3000 Schlafplätze sind in der Hansestadt noch nicht winterfest. Mit dem Kind ist es ziemlich schwer. Wir schlafen in den Toilettencontainern, da gibt es eine Heizung. Deutschlandweit sollen es derzeit 42.000 Flüchtlinge sein, die in Zelten leben, so wie Yunus Rashid aus Afghanistan. Er wohnt in dieser Hamburger Erstaufnahmeeinrichtung ohne Heizung, tagsüber bei 7 Grad, nachts nahe am Gefrierpunkt.
Das ist ein untragbarer Zustand. Die Menschen sind krank. Dort leben Kinder, dort leben Kleinkinder. Die Flüchtlinge sind geschwächt. Wir wissen gar nicht, wie das weitergehen soll, weil es ist völlig klar, diese Flüchtlinge können den Winter in diesen nicht winterfesten Zelten nicht überleben.
Feste Unterkünfte für Flüchtlinge werden dringend gebraucht.
Wir haben in diesen Tagen 10.000, die jeden Tag ankommen. Das heißt, wir werden nicht garantieren können, dass es keine Zeltunterbringung mehr gibt. Aber die müssen selbstverständlich winterfest sein. Das geht auch.
Ein weiteres Problem: Für ihre Registrierung oder staatliche Leistungen müssen Flüchtlinge wie hier in Berlin bisweilen stundenlang im Freien anstehen. Viele sind krank. Ärzte berichten von Bronchitis, Mittelohr- und Lungenentzündungen. Dabei hat der Winter noch nicht einmal begonnen.
Eine Demonstration der islamfeindlichen Pegida-Bewegung in Dresden hat bundesweit Empörung ausgelöst. In dem Protestzug gestern war die Attrappe eines Galgens zu sehen, mit dem Hinweis, er sei für Wirtschaftsminister Gabriel und Kanzlerin Merkel bestimmt. Die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung Özeus sagte dem Berliner Tagesspiegel, schlimm sei, dass nicht nur ein paar Unverbesserliche hetzten, sondern dass Tausende solchen Hassparolen folgten. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.
Vizekanzler Gabriel und Kanzlerin Merkel. Für einige der Pegida-Demonstranten gestern Abend in Dresden sollten die beiden am Galgen hängen. Eine öffentliche Aufforderung zu Straftaten sieht die Staatsanwaltschaft Dresden in dem Holzgestell und ermittelt nun gegen Unbekannt.
Wir sehen darin nach einer ersten Bewertung die Aufforderung, entsprechende Straftaten, das heißt das Töten von Personen, zu begehen. Und damit sind die strafrechtlichen Grenzen der Meinungsfreiheit auch bei Demonstrationen überschritten.
SPD-Fraktionschef Oppermann spricht von einer Geschmacklosigkeit, die Folgen haben sollte.
Pegida braucht klare Antworten des Rechtsstaates. Wir müssen diese Scharfmacher und Hetzer mit allen rechtsstaatlich zu Gebote stehenden Mitteln bekämpfen.
Auf seiner Facebook-Seite reagiert Pegida-Gründer Bachmann auf die Vorwürfe. Er schreibt: Ich halte es für eine makabre, geschmacklose, aber letztendlich einfach nur symbolisch überspitzte Meinungsäußerung. Und noch ein Symbol sorgt für Diskussionen. Die Attrappe einer Guillotine auf der Anti-TTIP-Demo in Berlin am vergangenen Samstag. Wer den Galgen der Pegida verurteilt, darf bei Stop TTIP nicht wegschauen, twittert dazu CDU-Politikerin Christina Schröder. Noch prüft die Polizei in Berlin, ob in diesem Fall ermittelt werden muss. Bedenklich aggressiv seien beide Symbole, sagen Beobachter.
Wer einen Galgen zeigt oder wer eine Guillotine zeigt, der droht Menschen mit Gewalt. Und das ist kein Argument und das ist kein legitimes Argument und das ist vor allen Dingen kein Sachargument.
Hohe Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren, das könnten die Konsequenzen für die Träger des Galgens in Dresden sein.
Die größte Oppositionsfraktion im Bundestag stellt sich neu auf mit einer Doppelspitze. Die Abgeordneten der Linkspartei wählten heute Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch zu ihren Vorsitzenden. Beide hatten sich bisher vor allem als Köpfe der konkurrierenden Parteiflügel profiliert. Nun treten sie die Nachfolge von Gregor Gysi an, der über Jahre Partei wie Fraktion maßgeblich geprägt und zusammengehalten hat.
Zum Abschied gibt es Sekt. Es ist das Ende einer Ära. 25 Jahre hat Gregor Gysi das Bild von Partei und Fraktion geprägt. Jetzt gibt er den Chefposten ab. Künftig wird eine Doppelspitze aus Dietmar Bartsch und Sarah Wagenknecht die Fraktion führen. Von Gysi gibt es kurz vor der Wahl noch Ratschläge.
Ihr müsst immer versuchen, einen Kompromiss für die Fraktion und die Partei zu finden. Einer zwischen euch reicht nicht.
Wagenknecht und Bartsch, ein Duo mit Differenzen. Sie kommt vom linken Flügel und steht Regierungsbeteiligungen skeptisch gegenüber. Ihm, dem ostdeutschen Pragmatiker, werden Sympathien für Bündnisse mit SPD und Grünen nachgesagt. Doch von Flügelkämpfen wollen die beiden heute nichts wissen.
Das heißt nicht, dass jetzt alle einer Meinung sind. Aber sagen Sie mir eine Partei, wo das der Fall ist. Also ich glaube, die CDU würde sich aktuell wünschen, wenn man auch die CSU mit einrechnet, dass sie so geringe Differenzen hätte, wie wir sie haben.
Damit das so bleibt, wollen die beiden auch eine neue Debattenkultur in der Fraktion einführen.
Wir werden einen sehr offenen Stil in der Fraktion selbstverständlich, also haben wir uns vorgenommen, haben wir auch klar angesagt, dass wir Debatten wollen, dass wir das nach vorne bringen wollen. Aber dass wir jetzt irgendwie politisch inhaltlich etwas dezidiert ändern wollen, das ist nicht der Fall.
Das wird auch im Sinne von Ex-Chef Gysi sein. Der will sich nun als einfacher Abgeordneter um Außenpolitik kümmern. Schwer vorstellbar aber, dass er sich ganz aus anderen Debatten heraushält.
Die Fraktion der Grünen hat ebenfalls in Berlin ihren Vorsitz gewählt und dabei Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter im Amt bestätigt. Die beiden führen ihre Partei im Bundestag gemeinsam seit 2 Jahren. Für Hofreiter stimmten 86% der Fraktionsmitglieder, auf Göring-Eckardt entfielen 84%. Beide bekamen damit deutlich mehr Zustimmung als noch bei der vergangenen Wahl.
Der Skandal um manipulierte Abgaswerte zwingt Volkswagen zum Sparen. Heute kündigte das Unternehmen an, die jährlichen Investitionen um 1 Milliarde Euro zu kürzen. Der Konzern muss sich auf Milliardenkosten und Strafen einstellen. Zudem will VW die Modellstrategie neu ausrichten. Elektroautos und Fahrzeuge mit Hybridantrieb sollen schneller und in größerer Zahl auf den Markt kommen. Die neuerliche Gewalt im Nahen Osten reißt nicht ab. Wieder haben sich palästinensische Einzeltäter unter Passanten gemischt, plötzlich ein Messer oder eine Schusswaffe gezogen und wahllos getötet. Heute starben dabei mindestens 3 Israelis, 10 wurden verletzt. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu kündigte ein hartes Vorgehen an. Zur Stunde tagt das Sicherheitskabinett. Erwogen wird, die Palästinenserviertel in Ostjerusalem komplett abzuriegeln.
Gleich heute Nachmittag wurde Rabbi Jeschajahu Krischewski beerdigt. einer von drei israelischen Todesopfern der heutigen Anschläge, die zusätzlich Dutzende Verletzte gefordert haben. Die brutalsten Angriffe fanden heute in Jerusalem statt. Ein Palästinenser war mit seinem Wagen in eine Gruppe von Passanten gerast. Zwei andere hatten in einem Autobus mit einer Schusswaffe und einem Messer ein Blutbad angerichtet. Doch auch im israelischen Kernland, in einem Vorort von Tel Aviv, gab es heute zwei Messerattacken. Auch dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Es ist der 13. Tag der Unruhen, die längst auch auf das Westjordanland und Gaza übergegriffen haben. Viele Beobachter sprechen bereits von einer dritten Intifada, einem neuen palästinensischen Aufstand. Israels Premier Netanyahu macht Palästinenser Präsident Abbas für die Unruhen verantwortlich. Hören Sie auf, die Menschen zum Terror anzustiften. Hören Sie auf, aus Mördern Helden zu machen. Inzwischen rufen palästinensische Fraktionen wie die islamistische Hamas und auch Teile der Fatah allerdings dazu auf, den Aufstand gegen Israel weiter zu intensivieren. Egal, welche Sicherheitsmaßnahmen Israel noch ergreifen wird, sie werden das eigentliche Problem nicht lösen. Die politische und wirtschaftliche Perspektivlosigkeit der palästinensischen Jugend und deren Angst, dass die israelische nationale Rechte sich das ganze Land und ganz Jerusalem endgültig einverleiben wird.
Die Verbraucher in Deutschland mussten im vergangenen Monat durchschnittlich genauso viel für ihre Lebenshaltung zahlen wie ein Jahr zuvor. Die Teuerungsrate sank nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im September auf null. Ursache waren vor allem die niedrigen Energiepreise. Nahrungsmittel wurden dagegen teurer. Die Europäische Zentralbank strebt eine Preissteigerung von 2% an, um die Wirtschaft anzukurbeln. In Frankfurt hat heute die 67. Buchmesse begonnen. Bis Sonntag präsentieren sich mehr als 7000 Aussteller aus 100 Ländern. Erwartet werden Hunderttausende Besucher. Offizieller Gast ist in diesem Jahr das größte muslimische Land der Welt, Indonesien.
Ein indonesisches Lied zur Eröffnung der Buchmesse. Es geht um die Meinungsfreiheit, das Schreiben trotz drohender Strafe. Indonesien ist dieses Jahr der Ehrengast. Die Meinungsfreiheit ein sehr präsentes Thema. Eine politische Buchmesse soll es werden. Deswegen macht der Veranstalter auch die Flüchtlingskrise zum Thema.
Unsere Aufgabe könnte es sein, Toleranz zu vermitteln. Und Bücher leisten hier einen ganz zentralen Beitrag. Literatur öffnet die Türen zu Sprache, zu Wissen und zu Kultur. Literatur macht Verständigung möglich.
Hier soll das beginnen. Weltempfang heißt der große Messebereich, in dem Grenzen, Flucht und Vertreibung beleuchtet werden sollen. Das Themenspektrum insgesamt natürlich breiter. Mehr als 7000 Aussteller aus 100 Ländern nehmen teil. Bekannte Autoren stellen ihre neuen Werke vor, wie Salman Rushdie. Auch der mit dem Tod bedrohte Schriftsteller redet heute zur Meinungsfreiheit, kritisiert gewalttätige Angriffe auf Autoren und Verleger. Die Schriftstellerei ist doch eigentlich eine friedliche Branche, aber zurzeit fühlt es sich an wie ein Krieg. Dabei sind Verleger und Schriftsteller doch keine Krieger, wir nutzen keine Waffen. Der iranische Messestand bleibt wegen Rushdis Auftritt leer. Das Land hat aus Protest seine Teilnahme abgesagt. Die Buchmesse ist bis Freitag Fachbesuchern vorbehalten. Am Wochenende können dann alle Bücherfreunde kommen. Insgesamt werden mehr als 300.000 Besucher erwartet.
Die Fotos von Hilla Bechers gelten als wegweisend. Ihr ist es mit zu verdanken, dass das Fotografieren sich als eigenständige Kunstform etablieren konnte. Bereits am Samstag ist die Fotografin gestorben. Sie wurde 81 Jahre alt. Industriebauten, das waren seit den 60er Jahren die Motive für Hilla Becher und ihren Mann Bernd. In Schwarz-Weiß hielten sie Hochöfen, Förder- und Kühltürme in hunderten Bildern fest. Eine vielfach preisgekrönte Erinnerungsarbeit, die dazu beitrug, dass Industriebauten heute auch als Denkmäler gesehen werden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 14. Oktober.
Über Deutschland dreht ein Tief seine Kreise mit vielen Wolken und Regen. Der verwandelt sich in der eingeflossenen Kaltluft zum Teil in Schnee. In der Mitte heute Nacht bis hinunter auf etwa 300 Meter, sonst fällt gebietsweise Regen. Im Südwesten auch Wolkenlücken und dort sowie an den Küsten kann sich morgen die Sonne zeigen. Im übrigen Land viele Wolken, im Bergland Schnee, sonst regnet es, vor allem in der Nordhälfte. Auf den Nordseeinseln heute Nacht bis 7 Grad, in der Mitte Werte um den Gefrierpunkt. Morgen im Mittelgebirgsraum örtlich knapp über 0, im Süden bis 11 Grad. Am Donnerstag meist dichte Wolken und vielerorts Regen, in den Hochlagen von Schwarzwald und Alpen auch Schnee. Auch am Freitag oft dicht bewölkt und gebietsweise Regen. Am Samstag kann sich regional wieder die Sonne zeigen.
Um 22.15 Uhr hat Thomas Roth diese Tagesthemen für Sie. MH17 Abschlussbericht. Wie reagieren die Angehörigen auf die offene Schuldfrage? Und neue Fraktionsspitze bei der Linken. Fragen zum künftigen Kurs an Sarah Wagenknecht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.